Der ist so ein bisschen bei mir hin und her, ist im Kopf jetzt greift. Dann habe ich auch mal Leute gefragt und habe gemerkt, über Obadiah weiss man in der Regel wenig. Jedenfalls die Leute, die ich gefragt habe. Also könnte man da etwas erzählen. Und dann liest man etwas darüber und merkt, über den Prophet Obadiah weiss man wirklich wenig. Bis gar nichts. Man weiss nicht genau, wer eigentlich der Verfasser von diesem Buch war. Dann habe ich so etwas vorbereitet, habe so etwas gedacht und habe auch wie grünes Licht bekommen, oh, das ist dran. Dann hatte ich so ein paar Gedanken, was man da sagen könnte. Und dann ist, wie ihr ja wisst, vor gut einer Woche der Drohnen- und Raketenangriff auf Israel gekommen. Etwas sehr Aktuelles. Dann hat mir Elisabeth ein Video geschickt. Du, könnt mir das zeigen? Dann habe ich gedacht, ja schon, aber dann kippen doch da einige Gedanken weg, weil es im Video ja schon gesagt wird. Und nachher hat aber meine Frau, die manchmal ein Versuchsobjekt ist, dann haben wir das Video zusammen geschaut und dann hat sie gefunden, ja, ist ein bisschen viel Info aufs Mal. Dann habe ich gedacht, ja, da könnte man auch doch noch, auch wenn ihr das gesehen habt, noch mal etwas sagen dazu. Der Name Obadiah, der lässt sich übersetzen mit Knecht vom Herr. Und da geht es nicht wissen wieder los. Man weiß gar nicht, ob der Mann, der das geschrieben hat, wirklich Obadiah geheissen hat oder ob das ein Titel ist, den er sich gegeben hat. Ich schreibe das als Knecht vom Herr. Insgesamt, nach Zählweise kann es noch ein bisschen anders sein, aber es tragen 12 Personen in der Bibel den Namen Obadiah. Kommt also schon vor, ist nicht so eine ganz seltene. Aber man findet wieder keinen Hinweis, ob einer der Namensträger der Verfasser von diesem Buch ist. Eine weitere Frage, die nicht beantwortet ist, aber schlussendlich dann noch etwas Interessantes hervorbringt, ist, ja, und wann hätte der das geschrieben? Vom Amos heisst es, er sei der älteste Schriftprophet in der Bibel. Sei das älteste Buch der Propheten. Und wenn man es nachher mit dem Obadiah befasst, kommt, vielleicht ist es doch nicht der Amos. Weil vom Obadiah, da gibt es 3 Erklärungen, wenn das geschrieben worden ist. Eine ist nach der Zerstörung von Jerusalem durch Nebukadnezar, das war so um 586 vor Christus gewesen. Eine sagt, nein, es war 851 gewesen, bis 845 in diesem Zeitraum. Und eine, die sagt, nein, es muss vorher noch gewesen sein, zur Zeit vom König Ahab. Das finden wir jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber wenn wir es auf unsere Zeit übertragen, ob jetzt etwas jetzt geschrieben worden ist oder 1720, das sind Welten zwischen und ganz andere geschichtliches Umfeld. Zur Datierung vom Obadiah gehört doch ein bisschen der Jeremia im Kapitel 49, 7 bis 16. Das ist so eine Parallelstelle zu den Geschehnissen und zu den Schilderungen im Obadiah-Buch. Und da gibt es 4 Meinungen, wie das zustande gekommen ist. Eine ist, der Jeremia ist die Vorlage von Obadiah. Die andere ist, nein, der Obadiah ist die Vorlage von Jeremia. Da kommt es eben auch darauf ab, wann ist was geschrieben wurde. Die dritte ist, nein, es gibt eine gemeinsame Vorlage, die wir heute nicht mehr kennen. Persönliche Meinung dazu, wenn Gott dazu geschaut hat, dass Jeremia überliefert ist und wir das haben, und Obadia auch. Und sie hat dann eine gemeinsame Vorlage. Gut, werden die nicht auch sehr wichtig und müsste noch vorhanden sein? Ich weiß es nicht, ich kann da nicht endgültige Antwort geben, aber es ist eine Frage. Und die vierte Möglichkeit, ja, Gott hat es ihnen so eingegeben, hat es ihnen gesagt, schreib das auf. Es sind also ein paar Fragen, die bei diesem Prophet nicht klar sind. Und ich würde mich ganz gerne meinen Vorredner anschließen und sagen, lese jetzt mal durch. Lese jetzt mal durchlesen. Es hat Parallelstellen angegeben in den meisten Bibelübersetzungen. Es ist nicht so lang. Man kann es also am Stück mal durchlesen. Man darf aber auch unterbrochen werden und die Parallelstellen eben auch anschauen. Zum Inhalt des Buches. Es ist eigentlich auch ein bisschen Familiengeschichte. Wir haben schon gehört, wir sind eine Familie. Und das ist schön, toll. Aber manchmal gibt es auch Familiengeschichten, wo ein bisschen Zoff drinnen ist. Und in diesem Buch geht es ein bisschen um das. Edom aus der Nachkommenschaft von Esau, ein Bruder von Jakob. Und Jakob, der Israel wurde, Nachkommenschaft, das Volk Israel. Gerade eigentlich eine Generation vorher hat es schon so etwas gegeben. Isaac und Ismael. Isaac, eben der Vater. Und der Ismael, der Sohn von Abraham und der Magd Hagar. Auch zwei Brüder. Die Linie zu Israel geht über Isaac, eben der Sohn von Abraham und Sarah. Und der Ismael, was von ihm heisst, er sei ein wilder Mensch gewesen. Der Ismael wächst her und auch er wird ein Stammvater von den Ismaeliter, wo dann der Islam schlussendlich daraus herauskommt. Der Esau, übrigens noch so als Nebenbemerkung, hätte als dritte Ehefrau eine Tochter von Ismael geheiratet, wo die zwei Brüder, die eben nicht in Linie zu Israel, also Vater und Sohn, noch so eine Verbindung bekommen. Nicht Vater und Sohn, jetzt habe ich es so ein bisschen falsch gesagt. Ein Cousin eigentlich, eine Cousine hat er geheiratet. Der Obadia beschreibt die Sünde und Zurecht, die die Nachkommen von Esau gegenüber dem Volk Israel begangen. Obadia prophezeit eben den Untergang und Zerstörung von Edom als Strafe für ihr Verhalten. Der Obadia, neben dieser Strafe, neben dem Androhen, dem Gericht, dem Schlimmen, betont aber auch Gottes Gerechtigkeit und souveräne Herrschaft über alle Nationen. Das ist eigentlich so eine, für mich manchmal eine Glaubensherausforderung. Gott ist Herrscher über alle Nationen. Wenn wir manchmal in die Welt schauen, können wir einfach noch darauf vertrauen, dass es wirklich so ist. Weil manchmal sehen wir es nicht gerade sofort. Und obwohl das Edom ein Volk war, das mit dem Volk Israel eigentlich ganz nah verwandt war, sie leiten sich ab von einem Brüderpaar. Es war eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Brudervölker. Trotz dieser Verwandtschaft wird es aufgrund von seinem Stolz und gewalttätigen Verhalten zur Rechenschaft gezogen. Das Buch dient als Erinnerung daran, dass Gott die Handlungen der Menschen beobachtet, merkt und nachher gerecht handelt, souverän handelt, so wie er es entschieden hat. So wird es so passieren. geht es um Völker. Und in Obadja 1,3 lesen wir das, ich lese es vor. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, weil du an Felshängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinunterstoßen? Stolz ist gefährlich. Sich überheben ist gefährlich. Es lässt uns Sachen denken über uns selber und über andere, die einfach nicht wahr sind. Ich bin besser als die anderen. Ich habe da oben, aber die sind weniger wert als ich. Weil ich bin oben. Auch Christen sind da in keiner Art und Weise immun gegen das Gefühl. Sei es als Einzelperson, sei es manchmal schon als Gemeinschaft. Wir sind besser. Nein, nur einer ist gut und das ist der Herr. Wir haben mehr. Was haben wir denn? Von wem haben wir es? Von wem haben wir es bekommen? Was wir sind, was wir haben wir von Gott, von Jesus, unserem Erlöser. Christen sind nicht besser, sie sind besser dran. So könnte man es auch einfach sagen. Sie kennen den, der gut ist. Sie kennen den, der das Gute gibt. Aber wir sind nicht besser. Es ist nichts da, wo Jesus uns sagt, Mama, ihr seid die Besten. Er sagt, folge mir nach. Komm mit mir. Er sagt nicht einmal von sich, er sei der Beste. Das sagt uns der Heilige Geist, der ihn uns vertritt. Also wir denken schon, Jesus ist eigentlich der Beste, das schon. Können wir glauben, ja. Stolz ist eben wirklich tief in der menschlichen Natur verwurzelt. Das ist drin, in der menschlichen Natur. Aber Stolz hat vor Gott keinen Bestand. Und das ist das, was das Buch uns wirklich klar macht. Edom, obwohl Brudervolk, obwohl sie gewusst haben, um was es geht, obwohl sie Gott eigentlich kennt haben als Herr der Welt, hat sich erhoben. Der Stolz ist mächtig geworden. Und so ist die Nation verschwunden. Und in den ganzen Wort vom Obadja, dass die Nationen eben werden verschwinden, habe ich mir auch die Frage gestellt, ja, welche Nation gibt es eigentlich noch, die zu seiner Zeit ist da gesehen und es heute noch gibt? Gibt da verschiedene Antworten drauf? Ja, Ägypten gibt es heute noch, aber ob das die gleiche Nation ist, sei die Engländer geherrscht dort, das alte Reich, das Pharaonenreich ist eigentlich untergegangen, ist der Name, der noch da ist, ist das die Nation? So habe ich mich einfach gefragt, eigentlich ist das Prophetenwort, dass Nationen werden untergehen und nicht Bestand haben, bereits erfüllt. Es gibt keine mehr von diesen Nationen. Wenn man das ein bisschen schaut, merkt man auch, wie jung das eigentlich die Länder, die es heute gibt, sind. Wisst ihr, welches seltenste Land ist, das als Land erhalten geblieben ist? Als dort sind wir, so heissen wir, und das Volk wohnt da. Ja gut, die waren auch vertrieben und wiedergekommen, oder? Es ist San Marino. Seit 301 gibt es das Land an dem Ort, wo es heute ist. Mit Verfassung und so. Ja, das Volk Israel hat Bestand gehabt, ist bewahrt worden, trotz Zerstreuung und wieder gesammelt. Und um das geht, denkt es mir, geht es in diesem Buch auch. Genau um die Sammlung von Israel. Der Obadja sagt, so lese ich es auch, so verstehe ich es, sorg dich nicht um die, die sich erheben über dich. Sorg dich nicht um die, die deine Not ignorieren. Sorg dich nicht um die, die deine sich über deine Probleme freuen. Die Krise, in der du jetzt drin bist, ausnutzen. Ich werde mich um dich kümmern. Folg mir nach. Bleib bei mir. Glaub mir, dass ich werde handeln. Du musst nicht die Stolzen durch dich wieder zerheben, über dich klein machen. Lass es mir. Lass es mir. Das Buch Obadja erzählt auch, enthält eine prophetische Hoffnung für das Volk Israel. Es prophezeit die Wiederherstellung und den Sieg vom Volk Gottes über seine Feinde, wo Gott ihnen schenkt. Es betont, dass Gott treu ist und sein Volk nie verlässt. Und da hat es mir gedacht, ein Beispiel dafür ist wirklich der Angriff von gut einer Woche vom Iran auf Israel. Je nach Pressemitteilung 200 bis 300 ballistische Raketen und Drohnen sind abgeschickt worden Richtung Israel. Es hat Schaden angerichtet, das ist wirklich schlimm genug. Es ist ein Kind verletzt worden. Das ist schlimm. Da müssen wir nicht diskutieren. Aber laut Pressebericht auch wieder sind 99% von allen Geschossen abgewehrt worden. Und das mit System, wo man von 90% Abwehrrate ausgeht. Unsere Freundin in Jerusalem hat auch springen in die Unterstände, weil man nicht gewusst hat, was passiert, was kommt über. Sie hat auch ein Video geschickt und wenn man ein bisschen internetet, findet man auch ein Physiker, der das auch erzählt hat. Es ist ein System, da geht man von 90% Abwehrraten aus, die Israel hat. Das ist hoch. Das ist sehr hoch. Dass man 9 von 10 Raketen abholt. Es sind 99 abgeholt worden. Das ist ein Wunder. Zu dem Schluss kommt auch der Physiker, der Naturwissenschaftler, der sagt, es ist ein Wunder, Gottes Hand ist da über dem Volk gesehen und hat geschaut, dass nicht mehr passiert. Man kann so anders erklären und das gar nicht so ernst gemeint ist gesehen und überhaupt. Und, aber da ist Sprengstoff gesehen in diesen Dingen. Das Ding, das gebracht hat, hat jemand verletzt. Man kann sich kaum vorstellen, was passiert, wenn so eine Explosion also in einem Mehrfamilienhaus in Jerusalem, in Tel Aviv oder in einem dicht besiedelten Gebiet passiert. Und auch in Videoli hat man gesehen, wo sie Trümmer von diesen Raketen geborgen haben. Das sind nicht die 1. August-Raketen, das waren tonnenschwere Dinger, gefüllt mit Sprengstoff, die dann in der Luft explodiert sind und einfach das Material ist runtergekommen. Aber auch das hat niemand verletzt. Obadja sagt, Gott wird das Volk sammeln und schaut zu ihm. Er beschützt. Er ist der Hüter Israels. In der guten Nachricht, also in der Übersetzung guter Nachricht, ist der Vers 17 folgendermaßen übersetzt. Da lese ich jetzt in einer anderen Übersetzung. Die gute Nachricht sagt, aber für euch gibt es Rettung auf dem Berg Zion. Dieser Berg wird ein heiliger Ort sein. Ihr Nachkommen Jakobs werdet das Land der Völker in Besitz nehmen, die euch das Eure geraubt haben. Auch ein Vers, wo die Sammlung eben klar sagt. Und wie wir den Anfang verstehen, ich kann euch nicht sagen, es ist so gemeint. Auf dem Berg Zion gibt es Rettung. Was ist der Berg Zion? Ja, der Berg Zion ist so ein sanfter Hügel im Stadtgebiet von Jerusalem. Zion ist aber natürlich auch die Gesamtbezeichnung für Jerusalem. Wie wir das jetzt genau verstehen, es gibt Rettung bei, in, auf Jerusalem. Gott wird dort sein. Und auch der Vers ist wie es jetzt eben bei prophetischen Versen ist. Dann, Zeit Edoms, es gibt Rettung auf dem Berg Zion. Bei Wiedersammlung vom Volk Israel, es gibt Rettung. Das arg gebüttelte, das arg verfolgte, ermordete Volk hat sich können sammeln, hat wieder eine Heimstatt gefunden. 48, die Staatsgründung. Es gibt Rettung auf dem Berg Zion. Und auch heute, jetzt eben vor nicht lang, wenn es angegriffen wird, es gibt Rettung auf dem Berg Zion. Weil es der Herr zugesagt hat. Weil er gesagt hat, ich schaue dazu. Ich mache die Nationen lassen verschwinden. Ich schaue zu meinem Volk. Ich habe meine Hand über ihnen und schaue, dass es Rettung gibt für sie. Ich überlasse nicht eine Vernichtung. Ich schaue für Rettung. Ich schaue für eine Heimstatt. Ich will niemandem etwas vorschreiben in Israel. Aber die Erkenntnis, dass er der Retter ist vom Volk, wird sich ausbreiten und werden es kommen Leute zur Einsicht, es geht nur mit dem Herrn. Es ist nicht nur die militärische Stärke. Ich sage nicht, sie sollen abrüsten, ganz und gar nicht. Es liegt nicht an mir, so irgendetwas zu erzählen. Aber es ist schlussendlich Gottes Hand, die macht das 90%ige System 99%ig funktionieren. Im Rest des Buches ist auch noch, das ist noch ganz interessant, geografisch, was wird aufgezählt und so. Es wird gesagt, Verschleppte aus dem Reich Israel werden das Land der Kanaaniter bis hinauf nach Sarepta besetzen. Leute aus Jerusalem, die nach Sepharad weggeführt worden sind, die Städte im Süden Judas. Also die Leute werden wieder kommen. Und wir erleben es, es gibt immer noch wieder Einwanderer. Das Volk nimmt zu. Sie werden gesammelt. Alle, die auf dem Berg Zion Zuflucht gefunden haben, werden über das edomitische Bergland herrschen. Es gehört jetzt dazu dort. So wird der Herr seine Herrschaft antreten. Auch das ist ein Vers, wo wir gut dreifach oder vierfach verstehen können. Wie wird der Herr seine Herrschaft antreten? Er hat es da, indem er das Volk gesammelt hat. Er wird es tun, wenn wir sehen, wie es gesagt ist. Wenn Jesus wiederkommt, sichtbar für alle Nationen. Für die Nationen, die dann noch existieren oder gerne existieren, werden es sehen. Und so finde ich, ist in diesem kleinen Buch wirklich eben aus der Geschichte raus, dass die Strafe über das Volk, das sich über Gottes erwählt, das Volk erhebt. Und das Ende von dem Edom geht bis in das, was noch wird sein, wenn der Herr seine Herrschaft endgültig wird antreten. Und auf dem Berg Zion ist Rettung. Vom Berg Gottes, wo er dazu schaut, wo er seine Hand darüber ausbreitet, weil er es gesagt hat. Nicht, weil Israel besser ist als andere Nationen. Weil er es erwählt hat und er es ihnen zugesagt hat. Er wird sein Volk, uns, unsere Brüder und Schwestern, die an Jesus Christus als ihren Herr und Erlöser glauben, er wird sie bewahren, führen in die Ewigkeit. Nicht, weil wir gut sind. Nicht, weil wir so toll, so hübsch und weiss ich was sind, sondern weil er es gesagt hat, weil er schaut und er seine Hand darüber hat und es wird ausführen. Amen.